Wenn du selbst Workshops zur Kosmetikherstellung anbietest oder besuchst oder Aromapflegeprodukte wie Roll-Ons nicht nur für deine Familie herstellst, dann ist dieser Podcast sicher sehr interessant für dich. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von aromainfo.at. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Duft im Gespräch. Heute geht es um ein trockenes Thema, nämlich Hygiene. Aber ich verspreche euch, es wird auch lustig und ihr bekommt ein paar wirklich nützliche Tipps. Zu Gast bei mir ist Magistra Sabine Hönig. Sie ist eine vielseitige Expertin mit einem breiten beruflichen Hintergrund. Als Juristin, Aromapraktikerin, Trainerin, Unternehmensberaterin und Auditorin für Lebensmittelhygiene vereint sie ihr Fachwissen aus verschiedenen Bereichen, um ganzheitliche Lösungen für ihre Klienten und Klientinnen zu entwickeln. Ihre Leidenschaft für pflanzliche Heilmittel zeigt sich besonders in ihrer Tätigkeit als Aromapraktikerin, wo sie ihr fundiertes Wissen über ätherische Öle mit höchsten Hygienestandards verbindet. Zusätzlich hat Sabine Hönig mit ihrem Mann das Alpaka Versum gegründet. Das ist ein Ort, an dem sie ihre Liebe zu Tieren und zur Natur mit ihrem beruflichen Know-how kombiniert. In diesem einzigartigen Umfeld bietet sie nicht nur Hofführungen und Führungskräfte-Coachings mit Alpakas an, sondern schafft auch Raum für Entspannung und Inspiration in einer naturnahen Umgebung. Ihr Alpaka-Versum spiegelt ihre Überzeugung wider, dass körperliches und seelisches Wohlbefinden durch einen achtsamen Umgang mit der Natur und ihren Schätzen gefördert wird. Sabine Hönigs außergewöhnliche Kombination aus juristischer Expertise, Aromatherapie und einem tiefen Verständnis für Kosmetik und Lebensmittelsicherheit macht sie zu einer geschätzten Ansprechpartnerin in vielen Bereichen und auch zu einer sehr, sehr geschätzten Referentin von uns. Herzlich willkommen, liebe Sabine Hönig, schön, dass du da bist.
Ja, hallo liebe Ingrid, vielen, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich bin sehr stolz, dass ich da dabei sein darf heute. Ja, und bin schon gespannt auf deine Fragen und vielen Dank auch für dein liebevolles Intro.
Ja, sehr gerne. Es ist ja so unfassbar viel, was du vereinst miteinander und das ist wirklich, zeichnet dich wirklich aus, das macht dich einzigartig. Du bist ja auch Juristin und das ist ja eigentlich schon ein Stück weit weg von der Arbeit mit ätherischen Ölen. Wann hast du denn überhaupt angefangen, dich für ätherische Öle zu interessieren? Wie bist du auf den Duft gekommen?
Ja, das war eigentlich noch zur Zeit, wo ich als Unternehmensberaterin angestellt war. Dort hatte ich ja Projekte, wo ich Qualitätsmanagementsysteme im unter anderem auch Lebensmittelbereich eingeführt habe. Und diese Projekte waren sehr kopflastig. Und da habe ich zuerst einmal für mich etwas gesucht, wo ich wieder in meine, sage ich jetzt einmal, emotionale Mitte komme und mich wieder mehr spüren darf und kann. Aber ich habe auch ein Werkzeug gesucht, wie ich das bei meinen Kunden schaffe, dass sie vom Kopf wieder mehr in den Bauch und das Herz kommen. Bei solchen Veränderungsprojekten ist es so, dass auch sehr oft Ängste hochkommen, weil Menschen von neuen Dingen die Befürchtung haben, dass sie es vielleicht nicht schaffen. Und wenn man nur kopflastig unterwegs ist, lässt sich dieser Knoten meist nicht lösen. Und mit den ätherischen Ölen habe ich einen Weg gefunden, diese Knoten leichter lösen zu können auf eine spielerische, eben dufte Art und Weise. Es ist so, dass nicht immer alle gleich dafür offen sind, aber wenn man ihnen Zeit gibt, dann öffnen sie sich dafür. Also bei mir im Büro ist es so, die Öle stehen ja immer dort und es duftet auch immer ein wenig. Und es kann sein, dass Menschen das am Anfang gar nicht wahrnehmen. Und wenn sie 2-3 Mal bei mir waren, kommen sie plötzlich rein und sagen, aber heute riecht es gut. Und dann weiß ich, jetzt ist der Zeitpunkt reif, dass ich auch die Öle als Werkzeug einsetzen darf.
Sehr, sehr schön. Ja, also ich glaube auch, dass die Kombination duftende, pflanzliche, ätherische Öle bei bürokratischen Aufgaben sehr, sehr hilfreich ist. Also ich glaube, da können sich viele Juristen ein Beispiel nehmen und auch Rechtsanwälte. Vielleicht sollten sie sich doch überlegen, das eine oder andere stimmungsaufhellende Öl auf jeden Fall in der Raumbeduftung anzuwenden. Aber ich glaube, das ist fast zu wenig. Also mir geht es zumindest so, wenn ich wieder irgendeine bürokratische Hürde überwinden muss. Meine, sage jetzt mal, Herausforderungen sind immer wieder die Zertifizierungen. Da brauche ich auch eine Nase voll ätherischer Öle, damit ich das leichter durchstehe. Aber wenn man jetzt mit ätherischen Ölen arbeitet, dann ist es ja auch so, dass man Regeln befolgen muss. Das heißt, es wird oft in diesen schönen Kursen über die Wirkung und vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten erzählt, aber die Rahmenbedingungen werden oft nicht erzählt. Und durch das, dass es ein freies Gewerbe ist, sind manche verleitet zu glauben, es gibt überhaupt keine Regeln. Und dem ist leider nicht so. Also von der gesamten Aromaromantik, wie ich das so schön sage, wenn man das erste Mal konfrontiert ist mit diesen wunderbaren Düften, die so sensationell gesundheitsfördernd wirken, so eine angenehme Wohlfühlmedizin, und dann erschlagen einen diese bürokratischen Hürden manchmal schon, und da ist es ganz gut, wenn man das kombiniert. So ist es ja auch bei der Lebensmittelherstellung. Das ist nicht nur so romantisch, wie man es vielleicht in der Werbung sieht, wenn jemand eine Marmelade kocht, sondern das ist der schönste Prozess an dem Ganzen. Aber das Ganze drumherum, wenn man das auch verkaufen möchte und nicht nur seiner Oma zum Geburtstag schenkt, da gilt es schon, einiges zu beachten. Und das ist aus meiner Sicht auch gut so, weil das ist eine Sicherheitsmaßnahme für die Kunden, aber auch für die Hersteller, muss man dazu sagen. Du bist ja seit vielen Jahren auch als Auditorin für Lebensmittelhygiene tätig gewesen. Was braucht es denn überhaupt dafür, dass man so einen Job ausübt? Was tut man als Auditorin für Lebensmittelhygiene? Wer waren deine Kunden, Gasthäuser, und haben sie Angst gehabt, wenn du gekommen bist?
Nein, also ich war nicht so furchterregend. Also ja, es braucht schon eine Ausbildung, und das waren einige Jahre, weil ich ja in diesem Bereich Quereinsteigerin war. Also ich habe immer viele Ausbildungen gemacht, weil ich einfach sehr lernbereit bin. Und in diesem konkreten Fall ist es so, dass ich zuerst einmal die Ausbildung zur Qualitätsmanagerin gemacht habe und dadurch auch in der Lage war, bei meinen Kunden, damals war ich noch angestellt, tätig in der Beratung, Qualitätsmanagementsysteme im Lebensmittelbereich aufzubauen. Es ist ja so, dass im Lebensmittelbereich Unternehmer heute eigentlich gezwungen sind, aufgrund des Marktes zusätzlich zur Einhaltung gesetzlicher Regelungen noch privatrechtliche Qualitätsstandards einzuführen. Das wäre zum Beispiel die ISO 22000 oder International Food Standard. Also Lebensmittelhersteller, die heute an den Lebensmittelhandel liefern möchten, können das ohne Einführung solcher Standards gar nicht mehr. Die werden ausgelistet, das ist beinhart. Ja. Und da musste ich jetzt erst einmal in diese Richtung die Ausbildungen machen, also Qualitätsmanagerin werden. Und dann habe ich vertiefend noch die Ausbildung zur internen Auditorin gemacht. Und was mache ich dort? Eigentlich ist es so, dass ich die Unternehmer, die ein Qualitätsmanagementsystem, jetzt ISO oder IFS, also International Food Standard, eingeführt haben, zuerst einmal auf ein externes Audit vorbereitet werden müssen. Also ein Audit, wo die Zertifizierungsstelle kommt. So wie bei dir, wenn du dich als Ausbildungsinstitut zertifizieren lässt. Ja. Und ich habe die Unternehmen intern darauf vorbereitet. Das heißt, ich habe, nachdem das System aufgebaut war, bin ich mit einer Checkliste durchgegangen und habe geprüft, ob sie die Anforderungen erfüllen und wo sie noch Verbesserungen machen müssen. Und sie waren nervös, das ist gut, ja, weil dann bemüht man sich, aber sie haben keine Angst vor mir gehabt. Ich war schon streng, weil ich möchte ja, dass sie durchkommen. Deshalb ist es immer besser, wenn man bei der Generalprobe strenger ist. Sie haben dann die Audits auch extern immer geschafft unter meiner Begleitung, ja. Das heißt, ich prüfe einfach mit der Checkliste durch. Und das waren meine Aufgaben. Und meine Kunden, das war breit gefächert. Also es waren nicht, waren keine Gasthäuser. Also ich war nicht dort unterwegs, sondern eher im Herstellungsbereich. Also das war zum Beispiel in der steirischen Obstwirtschaft, auch die ganzen Bereiche im Gemüse, Also das waren noch eher Betriebe, die zum Teil eher schon Primärherstellung waren, also Landwirte, die dann später noch Sortieranlagen angeschafft haben und dann an den Lebensmittelhandel ausgeliefert haben. Das heißt, sie waren zwar Primärproduktion, aber für die Lieferung an den Handel mussten sie dann einen Standard einführen. Bis hin zu Fleischverarbeitungsbetrieben und auch Molkereien. Also das war wirklich sehr breit und ich habe dadurch sehr viel lernen dürfen und sehr viele Einblicke in Betriebe bekommen.
Sehr, sehr spannend. Ja, und jetzt werden sich einige fragen, na und, was hat das mit der Aromapraxis zu tun? Das sind ja alles große Betriebe. Das betrifft mich ja gar nicht. Ich bin ja nur eine One-Woman-Show beispielsweise und das brauche ich ja alles nicht und außerdem produziere ich keine Lebensmittel. Da möchte ich jetzt schon ein bisschen entgegenhalten, weil der Trend geht in die Richtung, dass wir uns auch der Lebensmittelherstellung mit ätherischen Ölen öffnen. Einige von euch kennen ja sicher unsere Aromoli, unsere aromatisierten Globuli, die wir schon seit einigen Jahren am Markt haben. Das heißt, die Wirkstoffaufnahme der ätherischen Öle erfolgt in Form eines unter Anführungszeichen Zuckerls, eines Bonbons, über die Mundschleimhaut und über das retronasale Riechen, so wie das auch bei einem Hustenbonbon der Fall ist. Und dieser Weg wird zunehmend attraktiver für uns, weil es hier einfachere Regeln bei der Herstellung gibt, als beispielsweise bei der Kosmetikherstellung oder bei der Herstellung nach der Chemikalienverordnung. Auf das komme ich aber später auch noch zu sprechen. Aber vielleicht, Sabine, eine Frage noch, bevor wir uns dem Thema dann noch näher widmen. Du bist eben Juristin, aber du bietest ja auch Aromaberatungen, auch Unternehmensberatung an und eben den gesamten Hygienebereich, wo du dich sehr gut auskennst. Die Hygieneauflagen in der Lebensmittelherstellung, die Hygieneauflagen in der Kosmetikherstellung sind ja nicht ganz unähnlich. Also da gibt es immer wieder Parallelen. Und es ist auch so, dass manche, die gar nichts herstellen, vielleicht Körperarbeit anbieten in ihrer Aromapraxis, zum Beispiel ein rhythmisches Körperbalancing. Welche grundlegenden Hygienemaßnahmen sollten in jeder Aromapraxis eingehalten werden, damit man die sichere Anwendung der ätherischen Öle gewährleistet?
Also ich würde es einmal in drei Bereiche teilen. Wenn ich als Aromapraktikerin unter Anführungsstrichen nur beratend tätig bin, das heißt, Menschen kommen zu mir und ich berate sie, welche ätherischen Öle sie wie anwenden können, auch in Kombination mit dem Produktverkauf fertiger Produkte, ja, dann reicht eine normale, sage ich jetzt einmal, Haushaltsreinigung und Hygiene. Da bin ich damit im sicheren Bereich. Wenn ich jetzt als Aromapraktikerin zusätzlich auch noch Körperarbeit anbiete, also das Aroma-Balancing, wo ich ja ätherische Öle verdünnt mit fetten Pflanzenölen auf die Haut auftrage, in einem bestimmten Rhythmus, der dann energetische Blockaden löst. Diese Art der Arbeit ist auch in den Methodenkatalog aufgenommen worden für energetische Arbeit, ist also völlig legitim, das zu tun, dann bewege ich mich von der Art der Arbeit ähnlich wie eine Masseurin. Es ist keine Massage, weil ich anders arbeite, nicht in den Muskel gehe, nicht in die Faszien, sondern nur streiche, aber ich berühre mit meiner Haut die Haut des Klienten und trage ein Produkt auf. Und da ist eine ähnliche Hygiene anzuwenden, wie solche, die Massage anwenden. Das heißt, hier kommt die Verordnung für die Massage zur Anwendung. Ja? Das heißt, hier muss ich auch schon desinfizieren. Das heißt, meine Liege, wo der Klient dann drauf liegt und auch eventuell Handtücher oder Leintücher thermisch desinfizieren. Also da sind wir schon eine Stufe höher. Und dann kommt der Bereich der Kosmetikherstellung. Und da muss ich bereits die gute Herstellpraxis erfüllen. Ja, also da muss ich einen Hygieneplan umsetzen. Ich muss sicherstellen, dass Reinigung und Desinfektion gut Hand in Hand greifen und richtig angewendet werden. Ich muss Rückverfolgbarkeit für meine Ausgangsstoffe bis hin zum Endprodukt nachweisen. Und wenn wir jetzt dann noch weitergehen und sagen, wir gehen in den Lebensmittelbereich, da kommt dann dazu noch eben man nennt das ein HACCP-System. Das ist einfach eine Systematik, bei der man auf Basis einer Risikoanalyse feststellt, welche kritischen Kontrollpunkte ich eventuell in meinem Prozess habe. Kritischer Kontrollpunkt ist einer, wenn der nicht im Griff ist, ist automatisch auch der Kunde gefährdet, weil das Produkt nicht mehr sicher ist. Also das sind so die wesentlichen Bereiche. Und man sieht, also Aromapraxis alleine ist low risk, ja. Und je weiter wir reingehen, umso höher wird auch das Risiko und umso strenger sind auch die Auflagen, die ich einhalten muss.
Sehr spannend, ja. Du, ich höre ja immer wieder, dass Menschen sagen, okay, na, ich stelle ja nur individuell mal einen Roll-on her oder ein individuelles Parfum. Das ist ja nur hin und wieder und das ist ja nur ein Stück. Gelten diese Auflagen dann auch?
Ja, es ist so, dass selbst wenn ich das nur verschenke, zum Beispiel als Giveaway, solche Sachen mache, als Aromapraktikerin, wenn man das weiß, wie das funktioniert für sich zu Hause, könnte man ja sehr leicht einen Roll-on herstellen und das einfach als Giveaway verschenken, damit die Leute darauf aufmerksam werden. Aber hier kommt der Begriff des Inverkehrbringens ins Spiel. Das heißt, sobald ich ein Produkt, das ich hergestellt habe, unter die Leute bringe, und das braucht nicht im Verkauf zu sein, ich stelle es einfach zur Verfügung, habe ich die volle Produkthaftung und muss auch die rechtlichen Rahmenbedingungen einhalten. Und das wird leider oft übersehen. Und ich muss dazu sagen, das ist ein Schutz nicht nur für den Kunden, der will ja ein sicheres Produkt, egal ob er es geschenkt kriegt oder kauft. Es ist, und das wird oft übersehen, auch ein Schutz für die Aromapraktikerin. Weil wenn etwas passiert, wird das sehr unangenehm. Und wenn ich aber im Vorfeld die Regelungen einhalte, ist das auch für mich ein Schutz, dass am Ende ein sicheres Produkt da ist.
Genau, und wenn ich richtig dokumentiere, dann kann ich beweisen, dass ich alle Regeln erfüllt habe, weil es kann ja auch mit einer falschen Handhabung des Produkts ein Fehler passieren. Und wenn ich das so herstelle, wie es der Gesetzgeber vorsieht, dann habe ich als Aromapraktiker auch einen Schutz, dass ich nicht belangt werden kann für Schäden, die der Kunde selbst verursacht mit diesem Produkt beispielsweise. Genau. Du, und dann habe ich noch eine Frage. Immer wieder höre ich auch, dass empfohlen wird, dass die Kunden selber mischen. Das heißt, man weist sie an und sagt, du mischst dir dich selber, man stellt es sozusagen bereit, die ätherischen Öle, die Leerbehälter und die fetten Öle zum Beispiel und sagt zum Kunden, schau, gib dir 3 Tropfen davon hinein und 5 Tropfen davon, dann füllst du mit 9 Milliliter, Olivenöl oder Mandelöl auf und dann hast du schon deinen selbstgemachten Roll-on und ich bin nicht haftbar. Stimmt das?
Ja, also das ist natürlich so ein Grenzbereich. Man könnte meinen, das ist eine kluge Lösung, aber letztlich bin ich Fachberater. Ich bin immer als Fachkraft verantwortlich für das, was ich meinem Konsumenten an Informationen und Anleitung weitergebe. Das heißt, ich gebe ihm ja auch ein Rezept weiter. Und wenn das jetzt ein kosmetisches Mittel ist, ja, eine kosmetische Anwendung, dann muss ich mich auch an Grenzwerte halten. Grenzwerte bezogen auf bestimmte ätherische Öle, die nur in einer bestimmten Menge in einem Leave-On zum Beispiel, das ist ein kosmetisches Produkt, das auf der Haut bleibt, also zum Beispiel eine Hautcreme, die verwende ich jeden Tag und das bleibt auf dem Körper. Und wenn man sie zum Beispiel 2-mal am Tag einschmiert, kriege ich die Dosis Öl 2-mal am Tag. Und wenn ich hier Grenzwerte nicht einhalte, können Reaktionen auftreten. Und dafür hafte ich. Das heißt, auch in diesem Fall muss ich mir bewusst sein, dass das, was ich als Fachkraft an Informationen nach außen gebe, an Rezepten verwende, dass das rechtlich relevant ist.
Genau, so ist es. Und so fertig zusammengestellte Do-it-yourself-Packages, wo man nur mehr zusammenmischen braucht und alles schon eingewogen ist, das unterliegt auf jeden Fall der Kosmetikverordnung.
Ganz genau.
Viele Aroma-Fachberater resignieren, wenn sie das erste Mal hören und kriegen die Krise. Aber ich sage, es gibt keinen Beruf, wo es keine Regeln gibt. Das ist eine Illusion. Das ist dann, das ist vielleicht irgendwas Spirituelles und selbst da gibt es Regeln, ja. Aber alles, was Gewerbe ist, wo man mit Menschen zu tun hat, da gibt es Regelungen. Sei es jetzt Berufsvorbehalte, was Beratungsthemen und heilungsbezogene Aussagen betrifft, genauso aber auch in der Produktion. Aber ich sage auch immer dazu, das ist erfüllbar, das ist möglich, das kann man umsetzen. Es bedarf natürlich einer gewissen Übung. Beim ersten Rezept sitzt man sicher 10-mal so lange, als dann, wenn man das schon einmal kann. Das ist bei allen Dingen so, sobald ich etwas kann, fällt es mir leicht und es wird automatisiert. Diese Prozesse werden dann im Kopf automatisiert und dann ist man auch schnell in der Umsetzung. Und es ist schon wichtig, dass man sich dieses Wissen auch aneignet. Und wenn man sich ein Ausbildungsinstitut sucht, dann bitte schaut auch, dass diese rechtlichen Dinge mit unterrichtet werden. Das gilt für Aroma-Ausbildungen genauso wie für diese ganzen Do-it-yourself-Kosmetik-Workshops, die angeboten werden. Das ist schön, wenn man nur den Romantikteil macht, aber es ist auch aus meiner Sicht verantwortungslos, wenn man den Menschen nicht dazu sagt, welche Regelungen zu befolgen sind, wenn sie das anwenden. Das ist nur die halbe Maut. Und dann Unwissenheit, wissen wir, schützt vor Strafe nicht. Ist es schade, wenn sich dann einige Aromapraktiker die Freude daran verderben lassen, weil sie glauben, sie können die Auflagen nicht erfüllen. Es ist alles machbar, aber es ist natürlich nicht so, dass das so romantisch ist, wie wenn man über die Wirkstoffe lernt. Ja, das gehört halt auch dazu. Ja, wie sieht es mit Hygienerichtlinien seitens des Gesetzgebers bei Aromapflege in sensiblen Umgebungen wie Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen aus? Ich höre immer wieder, dass die Gefahrensymbole auf den Fläschchen ein Problem sind und dass manche Hygieniker den Diffuser nicht akzeptieren. Die Fachärztin für Labordiagnostik, Frau Doktorin Dorfinger, hat einen Artikel verfasst, in dem sie schreibt, dass ein fachgerecht benützter und stets gereinigter Diffuser, der ja mit Wasser funktioniert, überhaupt kein Problem darstellt. Ganz im Gegenteil, vor allem dann, wenn antibakterielle und antivirale Substanzen vernebelt werden. Wie siehst du das?
Also da kann ich das unterstreichen, diesen Artikel. Und zwar muss man sich jetzt vorstellen, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, jetzt Düfte auszubringen. Einerseits, wie gesagt, über einen einfachen Diffuser, einfach auch zu reinigen letztlich, ja, weil ein Diffuser, wenn der mit Wasser befüllt ist, geht er eine bestimmte Zeit. Das heißt, wenn ich ihn weiterverwende, muss ich ihn automatisch warten, bevor ich ihn wieder weiterverwende. Und damit ist viel eher sichergestellt, dass der regelmäßig ausgespült, gereinigt und neu befüllt wird, als zum Beispiel eine Klimaanlage. Und bei einer Klimaanlage brauche ich eine externe Firma, die das wartet. Die macht es meistens einmal im Jahr. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie dann die Filter ausschauen. Und über diese Filter wird das dann vielleicht sogar im ganzen Haus, wenn das ein gesamtes System ist, dann verblasen. Also und es liegt dann natürlich auch am Unternehmen, an der Anstalt selbst, dafür zu sorgen, dass jetzt, wenn über Klimaanlagen oder Belüftungssysteme das verbracht wird, auch entsprechend hygienisch damit umgegangen wird. Also der Diffuser ist aus meiner Sicht eine sehr nützliche Geschichte, vor allem jetzt im Pflegebereich, weil ich hier auch punktuell den Einsatz garantieren kann. Und ich kann auch punktuell mit den ätherischen Ölen sicher arbeiten, weil ich sage, okay, ich habe jetzt zum Beispiel hier eine Gruppe von Menschen, wo ich sicher weiß, dass die diese Öle vertragen und kann die punktuell in diesem Raum ausbringen. Bei einem Belüftungssystem ist das ganze Haus betroffen dann von diesem Duft. Und es ist ja nicht immer sichergestellt, dass alle, die dort leben, auch alle Düfte vertragen. Also meiner Meinung nach ist der Diffuser gut. Wichtig ist zu wissen, dass in beiden Fällen die Personen, die das bedienen, ein entsprechendes Fachwissen über die Düfte, ätherischen Öle benötigen, die sie ausbringen, auch mit eventuellen Kontraindikationen in der Anwendung und auch ein Hygienewissen haben, dass sie verantwortungsvoll und sicher arbeiten können.
Das kann ich nur unterstreichen, das sehe ich genauso wie du. Eins vielleicht noch, der häufigste Anwendungsfehler beim Gebrauch von Diffusern ist die Überdosierung. Ja. Das heißt, dass ätherische Öle in einem viel zu hohen Maß, also viel zu viele Tropfen in den Diffuser hineingegeben werden, damit es ja stark riecht. Das ist ein Blödsinn, das braucht man nicht. Das geht in dem Fall im klinischen Bereich nicht in erster Linie darum, dass es gut duftet, sondern es geht in erster Linie darum, dass die Duftmoleküle in der Luft sind, um dort ihre Arbeit zu verrichten, nämlich ihre antibakterielle, antivirale und fungizide Wirkung zu entfalten. schön, wenn es ein bisschen duftet, aber man wird keinen Duft finden, den jeder als angenehm empfindet. Duftempfinden ist subjektiv, also in dem Fall niedrige Dosierungen, um die Raumluft zu reinigen und um niemanden mit dem Duft zu belästigen. Das ist die Devise, gerade im klinischen Bereich. Aber kehren wir jetzt vielleicht noch zurück in die Aromapraxis. Die gängigsten Anwendungen sind die Raumbeduftung und die Riechstifte. Eben eh auch das, was wir im klinischen Bereich verwenden mit dem Diffuser, also auch für den gewerblichen Bereich oder auch für den privaten Bereich. Und hier ist eben die Europäische Chemikalienverordnung schlagend für die Etikettierung. Dazu haben wir einen eigenen 2-Tages-Kurs in Form eines Webinars, Etikettierung von Duftkompositionen und Raumsprays. Aber das haben wir in unserem Podcast ohnehin schon mehrfach angesprochen. Viele Aromafachberater stellen aber auch Produkte zur Anwendung über die Haut, wie zum Beispiel Roll-Ons oder Körperöle her. Alles, was über die Haut angewendet wird, fällt in den Bereich der Kosmetikherstellung. Was rätst du solchen Aromafachberatern? Welche Bedeutung haben so Hygieneprotokolle für die Sicherheit des Aromapraktikers selbst und natürlich auch für den Kunden in der Praxis? Ist das alles nur ein bürokratisches Mühsal oder hat es auch einen Sinn, diese Regeln einzuhalten?
Also Ingrid, ich kann da sagen, es ist auf jeden Fall sinnvoll und es ist ganz wichtig, das auch mitzuprotokollieren. Ich sage immer, nur wer schreibt, der bleibt. Denn letztlich ist es so, wenn wirklich der Fall eintritt, dass ein Kunde auf ein Produkt negativ reagiert, kriegt einen Hautausschlag oder eine allergische Reaktion, ich kann nur dann nachweisen, was der Grund ist, ob es an meinem Produkt liegt oder an einer falschen Anwendung oder falschen Lagerung des Produkts, wenn ich alles mitprotokolliert habe. Und ich bin auch verpflichtet, das dann nachzuweisen. Und wenn ich es nicht kann, dann werde ich einen möglichen Prozess auch verlieren dahingehend. Ja. Und ja, es ist ein Aufwand, das stimmt, aber es ist ja so, ich würde auch allen Aromapraktikerinnen, die in diesem Bereich arbeiten wollen, auch wenn es ein freies Gewerbe ist, wirklich empfehlen, noch eine Ausbildung zu machen. Ich möchte jetzt keine Werbung machen für Ausbildungen, wo ich jetzt arbeite, aber es ist so, gute Ausbildungen machen das praxisnah. Das heißt, nehmen auch Rücksicht auf kleine Betriebe und zeigen, wie in einem kleineren Betrieb die Umsetzung gut funktioniert, obwohl die Rechtssituation auf große Hersteller abgestellt ist. Also in meinen Seminaren, die wir da gemeinsam anbieten, liebe Ingrid, ist so, dass ich wirklich die Systematik, die ich dort mit den Teilnehmern erarbeite, auf Kleinstbetriebe abgestellt habe. Also wo wahrscheinlich nicht einmal eine Mitarbeiterin, sondern nur die Inhaberin selbst herstellt. Und das ist richtig, das ist dann einmal ein Aufwand, das im eigenen Betrieb umzusetzen, aber mit den Unterlagen aus dem Seminar, sage ich mal, sind das 14 Tage Arbeit, das anzupassen und dann habe ich ein fertiges System. Also ich spare mir viel Arbeit. Würde ich das alleine machen, sage ich jetzt einmal, hat die sicher ein halbes bis ein Dreivierteljahr zu tun, bis das System steht, weil sie muss sie in alle gesetzlichen Grundlagen einlesen, sie muss sie die ganzen Formulare selber zusammensuchen und erstellen und auch die Systematik erst einmal verstehen und umsetzen. Also es macht sich bezahlt, eine Ausbildung zu machen und es ist wichtig, mit zu dokumentieren.
Und das Wichtigste, man kann dann ruhig schlafen. Man braucht nicht mehr diese Gratwanderung täglich machen, wie mache ich das, lasse ich selber mischen, tue ich da und hin und her und wie mache ich das und vielleicht erwischt mich hoffentlich niemand und hin und her. Man hat dann Gewissheit, man macht es ordentlich. Wenn man einmal die Regeln nicht erfüllt, kann man es argumentieren, warum das dieses eine Mal oder das andere Mal vielleicht doch anders gemacht wurde. Und da lässt dann auch jeder Kontrolleur mit sich reden, wenn man erklären kann, wenn es keinen Sinn gemacht hat oder wie auch immer. Und das finde ich eben so, so wichtig, dass man das eben kommuniziert, dass das eine Erleichterung ist und nicht zusätzlich noch ein Brocken, sondern das gehört einfach zu einem professionellen Arbeiten sowieso dazu. Aber in Summe ist es eine Erleichterung, wenn man einen Schutz genießt.
Ich möchte vielleicht da noch kurz was ergänzen. Also die erste Frage, die ich stelle, egal ob das in einem Seminar ist zur Hygiene oder ob bei mir beim Coaching jemand sitzt, der sich das aneignen möchte. Ich stelle die Frage, wenn du oder wenn Sie bei einer Aromapraktikerin ein Kosmetikprodukt herstellen, was erwarten Sie sich? Das heißt, ich hole die, die jetzt herstellen wollen, in die Kundenposition. Und da kommt all das, was sie eigentlich umsetzen müssen aus Kundensicht. Nämlich ein sicheres Produkt, ein qualitativ hochwertiges Produkt mit guten Rohmaterialien, eine saubere Herstellung, eine saubere Aromapraktikerin, keine langen, das kommt alles, ja. Und jedes Mal, wenn ein Murren kommt, wenn, ma, das ist so viel Arbeit, sage ich so, und jetzt denkt nach, was ihr selber wollt, wenn ihr Kunden seid.
Genau so ist es.
Also diesen Blickwinkel zu verändern, und dann versteht man auch, warum das so wichtig ist, weil wenn ich selber Kundin bin, erwarte ich mir das auch.
Genau, und wenn jemand etwas individuell für mich erstellt, erwarte ich mir, dass das noch besser ist, genau, als etwas, was ich irgendwo in einem Geschäft oder in einer Drogerie von der Stange mir kaufe, sozusagen.
So ist es.
Jetzt ist aber auch so, ich habe es eh schon angesprochen, dass immer wieder eben so Workshops auch angeboten werden. Diese unzähligen Kosmetik-Rühr-Workshops, wo man lernt, wie man seine Kosmetik für den Eigenbedarf herstellt. Gibt es eigentlich auch Vorschriften oder Anforderungen an Leerbehälter, Rohstoffe und so weiter, die, oder braucht man da bei Workshops nichts beachten? Kann ich da irgendwelche schönen Flakons von irgendeinem Internetanbieter nehmen, die schön pink glitzern und so weiter? Wie ist da deine Einschätzung? Was empfiehlst du Kollegen, die Kosmetik-Workshops anbieten in puncto Hygiene direkt beim Kurs selber?
Also es gibt jetzt keine Regelungen, die genau jetzt auf Workshops abgestellt sind. Ja, da möchte man jetzt glauben, super klass, das ist die Lücke. Aber de facto ist es wieder so, dass ich ja meinen Kunden etwas vermittle. Ich bin auch hier Fachkraft für meine Kunden. Und ich rate schon, hier den Kunden von Anfang an zu zeigen, wie man sauber und hygienisch arbeitet. Und die Damen, die zu Hause zum Beispiel die Teilnehmerinnen sind und zu Hause selber jetzt Marmelade herstellen, die werden schräg schauen, wenn dort nicht hygienisch gearbeitet wird. Weil die wissen, dass man zum Beispiel die Marmeladegläser vorher desinfiziert oder ausglüht, ja, und dass man Deckel verwendet, die mit dem Produkt in Berührung kommen und nicht oxidieren, weil sonst schimmelt's. Also nicht glauben, dass die Kunden, die dort sind, keine Ahnung haben. Und es ist auch wieder so, dass ich ja für mein Rezept und das, was ich dort den Kunden als Produkt weitergebe, wieder in Verkehrbringer bin. Für die Ausgangsmaterialien, die dort verwendet werden, ist es so, dass die ja empfohlen werden zum Beispiel. Und da ist es so, dass die Produkthaftung beim Hersteller liegt, der die an die Aromapraktikerin verkauft hat. Aber sobald sie dann ein Rezept weitergibt, ist sie für das Rezept und die richtige Abfüllung und das alles verantwortlich. Ja? Also ich würde auch hier schon alleine, dass ich auch professionell rüberkomme, ein Mindestmaß an Hygiene anlegen, dass ich zumindest die Kunden darauf hinweise, dass sie schon auch für Kosmetik Leerbehälter verwenden sollen, die lebensmittelecht sind, weil ja eigentlich Lebensmittelbestandteile wie fette Öle dort verwendet werden und dass ich sie zumindest mit Alkohol aussprühe und so desinfiziere, besser noch vielleicht zu Hause ins Rohrstöhl bei 100 Grad eine halbe Stunde und so sozusagen ausglühe. Ja? Also genau. Auch hier eine Hygiene anzuwenden, also da rate ich sehr dazu.
Genau, es ist ja aber oft auch so, dass diese Produkte, die in diesen Kosmetik-Workshops gemeinsam hergestellt werden, mit nach Hause gegeben werden. Das heißt, dass die Kunden die mit nach Hause nehmen. Und da habe ich die Information vom Gesundheitsministerium, dass dann die gleichen Auflagen gelten wie für das für die Herstellung, wenn ich das ohne Kunden mache. Also wenn ich das herzeige, wie das geht, und dann gehen die ohne Produkte nach Hause, ist es nicht tragisch. Mhm. Aber sobald die diese Produkte mit nach Hause nehmen, müssen diese sicherheitsbewertet sein, die Rezepturen müssen eingegeben werden oder eingegeben worden sein in dieses CPNB-System. Sie müssen auf jeden Fall auch die Auflagen für diese Konformitätsbestätigungen haben, dass man eben die Leerbehälter, dass die im Lebensmittel geeignet sind. Das mit dem Etikett, da kann man vielleicht streiten, da kann man sagen, okay, der hat das dort vor Ort selber hergestellt, der weiß genau, was drinnen ist und so weiter. Da gibt's noch keine definitiven Informationen oder Empfehlungen seitens der Behörden. Aber was den Prozess an sich und das Produkt an sich, das man mit nach Hause gibt, betrifft, da gibt es ja wohl ganz klare Aussagen.
Genau, also das ist ja, da gebe ich dir recht, das ist eben der nächste Schritt, weil dann bringe ich ja bereits in Verkehr.
Genau.
Auch wenn Sie selber mischen, weil das Rezept ja von mir kommt und ich, dann bringe ich in Verkehr, völlig richtig. Und mit der Etikettierung, die haben ja das Rezept, da ist es sozusagen die Inhaltsstoffe und die Dosierung dabei. Aber da, das ist richtig, also sobald Sie Produkte mit nach Hause nehmen, bin ich in Verkehr bringen und muss alles einhalten. Da
genau,
bin ich dann
so
schon im Kosmetikbereich, genau.
Genau so ist es. Ja, wir freuen uns sehr, liebe Sabine, dass du ja auch schon seit sehr vielen Jahren, ich glaube schon mehr als ein Jahrzehnt, kann man sagen, für Aroma-Info in den Maßend- und Kosmetikhersteller-Lehrgängen unterrichtest und dein wertvolles Wissen und deine Erfahrung weitergibst. Anfängerinnen haben von Beginn an die erforderliche Hygieneschulung, wenn sie unseren viermoduligen Online-Lehrgang gewerbliche Kosmetikerzeugung absolvieren. Wie sind das eigentlich mit diesen Hygieneschulungen? Ist es damit getan, wenn ich das einmal gemacht habe, oder muss man das immer wieder auffrischen?
Nein, also es ist vom Gesetzgeber vorgesehen, dass man regelmäßig, steht es in der GMP, also in der guten Manufacturing oder Herstellungspraxis drinnen, und es hat sich eingebürgert, dass man so alle 2 bis spätestens 3 Jahre einen Auffrischerkurs machen sollte. Und das bringt ja auch was, weil man bekommt Neuerungen auf dem Tablett serviert, und es ist ja so, dass man bei diesem Kurs natürlich auch Fragen stellen kann, Problemlösungen vielleicht diskutieren kann. In der Arbeit tauchen immer wieder Schwierigkeiten auf, und dort kann ich im geschützten Rahmen über Lösungen nachdenken. Ja, es ist immer blöd, wenn bei einer Prüfung dann die Probleme diskutiert werden müssen. Besser ist es dann, in einem Refresher darüber zu diskutieren. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, Erfahrungen mit anderen auszutauschen, die auch in dem Bereich arbeiten. Hier muss man halt offen sein, dass das wohl Mitbewerber sind, aber sehr oft sind es welche, die in einer ganz anderen Region tätig sind, und dann kann man auch auf diese Weise sehr gut davon profitieren.
Ja, also das sehe ich auch genauso. Es ist bei mir auch beim Erste-Hilfe-Kurs zum Beispiel so, dass ich den alle paar Jahre auffrische, und es ist immer wieder was Neues dabei, und es ist einfach wichtig, da geht es um Sicherheit, und genauso ist es hier in der Lebensmittelherstellung oder in der Kosmetikherstellung. Diesen 2-tägigen Kurs, das ist ein Live-Webinar, der ja im Rahmen dieses 4-moduligen Lehrgangs gewerbliche Kosmetikerzeugung angeboten wird, diesen kann man jetzt seit neuestem auch einzeln buchen. Und in diesem Kurs gibst du ja auch Ausblicke in die Hygiene in der Lebensmittelherstellung. Er ist natürlich in erster Linie ausgerichtet für die Kosmetikhersteller, aber, und das ist jetzt neu, wird es auch Informationen geben, Grundinformationen, was die Hygiene für die Lebensmittelherstellung, natürlich bezogen insbesondere auf die Tätigkeit der Aromafachkräfte, wird es die geben. Also wir haben das natürlich schon so ausgerichtet, dass es schwerpunktmäßig für unsere Zielgruppe, also für Aromafachkräfte und nicht für Fleischer oder für Käsehersteller oder so ist, kann man auch, aber dann bitte unbedingt vorher Bescheid geben, wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden. Ja, was unterrichtest du in diesem Kurs, in diesen 2 Tagen? Du bist zwar 4 Tage in diesem Lehrgang, der Lehrgang dauert 8 Tage, 4 davon machst du, 2x2 Module. Was darf man sich in diesem Hygienekurs erwarten?
Ja, also einerseits jetzt, wenn man es auf den Kosmetikbereich bezieht, dann wird dort also die gute Herstellpraxis systematisch durchgearbeitet. Und das Ergebnis ist, dass die Teilnehmerinnen praktisch ein System mit nach Hause nehmen, mit Formularen und Unterlagen, und das dann nur mehr auf ihren Betrieb anpassen müssen. Das beginnt also bei den Reinigungsprotokollen bis hin auch zu einer Darstellung ihres Kernprozesses der Herstellung, und dass sie drüber schauen, welche Probleme dort auftreten und wie sie die mit Hygienemaßnahmen in den Griff bekommen. Also so, wie es in der guten Herstellpraxis gefordert wird. Auch die Personalhygiene, wie man die Räumlichkeiten anlegt, damit sie sauber und hygienisch bearbeitbar sind. Und auch natürlich, wie meine Ausgangsmaterialien spezifiziert sein müssen, oder auch, wenn ich mit Werkzeugen arbeite, wie ich die zum Beispiel Messmittel richtig kalibriere oder justiere, damit sie genau messen. Also das ist der Kosmetikbereich. Und wenn man jetzt den Ausblick macht auf den Lebensmittelbereich, dann ergänze ich sozusagen, was jetzt in diesem Lebensmittelbereich dazukommt, nämlich eben die Systematik des HACCP, also dieses Hygienesystems. Dann gibt es eine Erweiterung in der Risikoanalyse, die ist also im Lebensmittelbereich ein wenig differenzierter. Und ich erkläre auch den Umgang mit diesen kritischen Kontrollpunkten, weil das sind Dinge, die im Lebensmittelbereich wirklich zusätzlich dazukommen und über die normale gute Herstellpraxis hinausgehen. Aber auch hier gibt es von mir schon Unterlagen, die die Teilnehmerinnen dann auf ihren Betrieb umlegen. Wichtig ist mir, dass alles praxisbezogen ist, das heißt, es ist kein Vortrag, sondern es gibt immer einen Teil Input und dann machen wir in Gruppenarbeiten, setzen das die Teilnehmerinnen sofort um. Das heißt, sie machen den Herstellungsprozess, sie überlegen sich ihre Risiken. Also das wird immer gleich auch umgesetzt in der Gruppenarbeit und damit ist es nicht Theorie, sondern Praxis.
Großartig. Also das gefällt mir wirklich sehr gut. Was mir sehr gut gefällt, und das ist mir immer wichtig, eben genau diese Praxisnähe. Das heißt, es ist auf der einen Seite nicht nur so, dass es ausgerichtet ist für kleine Chargen, also wenn ich nur ein Stück oder 10 Stück produziere von einem Lippenpflegestift beispielsweise oder von einem Roll-On, sondern auch, dass ich kein Labor anmieten brauche, sondern bei mir in der Praxis, vielleicht sogar in der eigenen Küche, so arbeiten kann, dass die Hygieneauflagen, die der Gesetzgeber vorgibt, erfüllt werden. Und das ist eben das, was mir sehr, sehr, sehr gut gefällt.
Und der Vorteil ist halt dadurch, dass ich Auditorin bin, weiß ich auch, wo die Prüfer hinschauen.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr nützlich. Sowas ist immer sehr, sehr wichtig. Gerade in diesen bürokratischen Zeiten wie diesen. Und ich weiß ja, bei uns kommen ja auch jedes Jahr die Lebensmittelinspektoren, weil wir ja die Aromoli produzieren, Gott sei Dank passt die mal, aber es kommt auch immer wer andere. Ich glaube, die müssen sogar abwechseln.
Genau.
Also da kann man nicht sagen, so den einen, den kenne ich schon, der ist super, ja, und dann kommt nächstes Jahr wieder wer andere. Aber Die sind bis jetzt alle sehr nett gewesen, da gibt es nichts auszusetzen. Ja, Hygiene ist aber nicht nur in der Aromapraxis wichtig, auch bei Tieren spielt sie eine bedeutende Rolle, aber natürlich ein bisschen anders als in der Küche oder in einem Labor. Vor einigen Jahren hast du gemeinsam mit deinem Mann ein Hobby zu eurem Beruf gemacht. Ihr habt euch eine Landwirtschaft gesucht und züchtet Alpakas. Was können wir in puncto Hygiene von diesen Tieren lernen?
Ja, die Alpakas sind sehr reinlich. Also wenn man jetzt die Kotplätze zum Beispiel, also Alpakas haben fixe Kotplätze. Das heißt, im Stall und auf der Weide gibt es Bereiche, wo sie nur abkoten und nicht fressen. Und das ist äußerst hygienisch. Weil natürlich alle Tiere, auch Alpakas, immer Parasiten im Magen-Darm-Bereich haben. Und wenn sie an den Kotplätzen fressen würden, würden sie immer wieder die Parasiten und die verschiedenen Stadien der Parasiten wieder neu aufnehmen. Und dann würde es einen Überhang geben. Und für uns als Landwirte bedeutet es auch, sauber und hygienisch zu arbeiten. Das heißt, wir sind angehalten, diese Kotplätze auch immer wieder zu reinigen. Das heißt, wir machen jeden Tag den Stall. Und alle 2 bis 3 Wochen fahren wir mit einem extra Staubsauger. Also da bin ich mit dem Quad, hinten ist der große Staubsauger. Das ist eigentlich ein Pferdeäpfelsauger unterwegs und reinige die Weide auch unter dem Weidegang. Und einmal im Jahr wird die Weide dann stillgelegt, entgereinigt und mit Kalkstickstoff. Einerseits der Stickstoff ist eine leichte Düngung, weil wir ja den Quad absaugen. Und der Kalk dient der Desinfektion. Und auch der Stall wird einmal im Jahr, also vor der Fohlensaison, desinfizieren wir auch einmal den Stall. Das heißt, er wird komplett ausgeräumt, mit dem Kercher ausgespritzt und dann mit einem Hygienemittel, und zwar keine ätherischen Öle, sondern ein zugelassenes Hygienemittel in der richtigen Dosierung desinfiziert.
Sehr, sehr spannend. Das hat man ja früher auch oft mit Kalk gemacht.
Genau.
Richtig. Also den Stall gestrichen. Also ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit wurde das regelmäßig gemacht. Ich glaube, alle Jahre oder alle 2 Jahre wurde der Stall neu gestrichen. Nicht nur damit es schön ausschaut, sondern vor allem wegen dieser Desinfektion. Ja, das ist das eine. Und ich glaube, gerade von Alpakas kann man was anderes auch noch lernen. Nämlich, wenn uns die Bürokratie über den Kopf wächst, was kann man denn in puncto Gelassenheit und Durchsetzungskraft von ihnen lernen?
Ja, auch sehr viel. Also Die Alpakas sind Herdentiere und haben so ein Zusammenleben-Reglement, ja. eine Rangordnung. Und das haben wir Menschen ja auch. Wir denken da oft nicht dran, aber wir leben ja auch in Sippen. Und wenn ich mit Menschen und Tieren arbeite, dann können sie einerseits Ruhe lernen. Denn wenn ich sehr aufgeregt und gestresst in die Herde gehe, dann stoben alle auseinander. Und die zeigen einem damit, wie man eigentlich drauf ist. Aber sie schaffen es auch, einen wieder zu beruhigen. Und Durchsetzungskraft lerne ich natürlich auch, denn wenn ich jetzt zum Beispiel mit Führungskräften dann einfache Übungen mache, dass sie zum Beispiel die Alpakas dann in einen bestimmten Bereich treiben müssen und wir haben 23 Tiere, also das ist schon ein Auftrag, dann diese ganze Herde wohin zu treiben, da muss ich sehr präsent sein. Und die Tiere zeigen mir, wie präsent ich wirklich bin. Und mit diesem Feedback, das übersetze ich dann und mit dem arbeiten wir dann und ich kann sagen, in sehr kurzer Zeit lernt man sehr viel über sich und verbessert sich auch extrem mit diesem liebevollen Feedback der Tiere. Und es ist halt ein wunderschönes Setting. Ich bin sehr dankbar, dass ich so arbeiten darf in der Natur mit diesen wunderbaren, feinfühligen Lebewesen, von denen ich selbst jeden Tag lernen darf. Und ich bin sehr froh, dass ich meinen Kunden damit weiterhelfen darf und sie ein Stück weit begleiten mit meinen Alpakas.
Sehr, sehr schön. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, Sabine hat mit ihrem Alpaka-Versum eine Brücke in verschiedenen Disziplinen gebaut und wirklich tolle Produkte auch in ihrem Shop. Habe ich natürlich auch schon die tollen Alpaka-Produkte von dir, liebe Sabine. Wo kann man dich erreichen, wenn man ein Coaching mit oder ohne Alpakas bei dir buchen möchte oder ein paar von deinen hervorragenden Alpaka-Produkten erwerben möchte?
Ja, also ich bin natürlich im Social Media vertreten. Man findet mich im Google sowohl unter dem Namen Metasense als auch Alpakaversum. Ich habe im Facebook ein Profil und jeweils eine Seite, eine Facebook-Seite für beide Firmen. Ich bin auch im LinkedIn vertreten. Natürlich kann man mich auch telefonisch erreichen. Also man findet mich und ich weiß auch, liebe Ingrid, dass du ja in den Podcast am Ende auch meine Kontaktdaten veröffentlichen wirst. Also ich freue mich, wenn Leute anfragen und ich mache das immer sehr individuell, also das Erstgespräch kostet nichts, weil da kläre ich mal ab, bin ich überhaupt die Richtige, stimmt die Chemie und was ist das Thema?
Sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Ja, genau, die Kontaktdaten und Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast in einem Monat. Alles Liebe, eure Ingrid Karner.